Ich freue mich wirklich sehr, hier bei euch zu sein. Meine Frau Delia ist auch mit mir mitgekommen und wir freuen uns sehr, hier gemeinsam mit euch da zu sein. Möge Gott mit uns sein, wenn wir sein Wort lesen, und ich möchte mit einer Geschichte beginnen. Die Gegenwart Gottes ist doch überall. Weshalb möchtest du, dass ich in die Gemeinde komme? Ich kann doch die Gegenwart Gottes erleben, wenn ich im Auto bin, wenn ich zu Hause bin. Weshalb möchtest du, dass ich in die Gemeinde komme? Der Prediger antwortete: Wasser ist überall. Es ist in der Luft, es ist in der Atmosphäre. Und trotzdem, um Wasser zu trinken, musst du zu einer Quelle gehen, zu einem Brunnen gehen. Diese Gemeinde hier ist heute ein Brunnen. Und ich wünsche, dass wir gemeinsam aus diesem Brunnen Wasser trinken, ganz tief gehen. Denn Gott verheißt, wo zwei oder drei zusammen sind, dort ist Gott präsent. Und wir möchten heute gemeinsam sein frisches Wasser trinken. Was macht diesen Planeten der Welt so speziell? Was ist es? Es ist der blaue Planet. Und manchmal sieht man diese Bilder von dem Mond auf diese Erde. Er ist blau. Komplett blau. Wunderschön. Es macht die Differenz von diesem Planeten aus. 70% der Erdoberfläche ist was? Wasser. 70%. Unser Körper besteht aus 60% aus Wasser. Das Gehirn besteht aus 85% aus Wasser. Dadurch, wenn der Kopf Schläge bekommt, balanciert er sich aus. Wir werden quasi im Wasser geboren. Wasser ist die Grundlage allen Lebens auf dieser Erde. Und Wasser ist ein sehr spannendes Element. Ich denke, einige von euch sind diese Woche, es war warm, jetzt gestern war es wirklich warm, ihr wart auch schwimmen. Und ist das nicht spannend? Wenn ich mit meiner Hand ins Wasser reingehe, gibt das Wasser nach. Es ist ganz sanft, es umgibt mich. Wenn ich nach dem Wasser greifen möchte, rinnt es durch meine Hände hindurch. Aber Wasser ist auch mächtig und kräftig. Es kann Felsen zersprengen. Was ist stärker? Wasser oder Stein? Es ist eine Frage der Zeit. Wasser wird in der Bibel 722 Mal erwähnt. Im ersten Kapitel alleine wird es 11 Mal erwähnt. Der zweite Vers der Bibel erwähnt Wasser. Wisst ihr, welcher Vers das ist? Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Der fünftletzte Vers der Bibel erwähnt auch wieder Wasser. Wer durstig ist, der komme. Und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Bist du durstig? Wir können physisch durstig nach Wasser sein. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Nach 3 Tagen, vielleicht ein bisschen länger, stirbt man. Man kann aber auch durstig nach Lebenswasser, nach geistlichem Wasser sein. Die Offenbarung spricht von diesem Lebenswasser. Was ist das? Was bedeutet das? Wer durstig ist, der komme, und wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Lasst uns gemeinsam eine Reise machen. Eine Reise durch die Bibel und lasst uns Wasser anschauen. Martin hat sehr wahrscheinlich mit euch das Ganze wissenschaftlich angeschaut. Lasst uns hier geistlich das Thema mal anschauen. Und ich möchte euch vorschlagen, dass wir gemeinsam in die Bibel gehen und dort den 1. Mose 2, 8 bis 10 lesen. 1. Mose 2, 8 bis 10. 1. Mose 2, 8 bis 10. Dort steht: Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Paradies gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hat. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Und es ging aus Eden ein Strom, den Garten zu bewässern, und er teilte sich in vier Hauptarme. Ich war diese Tage sehr häufig im Garten und ich habe den Garten bewässert. Meine Frau ist eine begnadete Gärtnerin und ich muss dann die ganze Arbeit mit den Wasserschleppen machen. Und es ist doch ein schöner Gedanke, dass der Garten in Eden bewässert wurde von diesem Strom, von diesem Wasserstrom. Und das Spannende ist auch, dass das Restwasser, es wird dann beschrieben, diese vier Ströme, die aus dem Garten Eden herauskamen, dass diese Ströme die ganze Erde bewässert haben. Vier Ströme, das erinnert uns auch an diese vier Himmelsrichtungen und es bedeutet schlussendlich, dass es die ganze Welt umfasst. Es ist das Geschenk Gottes an die Welt, flüssiges Wasser. Wenn wir ins Universum hineinschauen, dann sehen wir, alle suchen nach Wasser. Und deshalb ist der Planet Mars so spannend, weil dort Wasser ist, zwar gefroren, aber es ist Wasser dort vorhanden. Wir haben begonnen in dem Paradies und möchten jetzt in das zukünftige Paradies gehen, ans Ende dieser Bibel. Und lass uns gemeinsam in Offenbarung 22, 1 bis 2 gehen. Offenbarung 22, 1 bis 2. Und dort sehen wir, Wasser hat wieder eine sehr wichtige Stelle und hier berührt sich der Anfang und das Ende. Offenbarung 22, 1 bis 2. Es zeigt uns ein Bild des zukünftigen Paradieses. Ich lese aus Offenbarung 22, 1 bis 2. Er zeigte mir den Strom des Lebenswassers, klar wie Kristall, der von dem Thron Gottes und des Lammes ausgeht. Mitten auf dem Platz zu beiden Seiten des Stromes wachsen Bäume des Lebens. Die tragen 12-mal Früchte, jeden Monat bringen sie Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Wir haben also inmitten des Paradieses den Thron, die Präsenz Gottes. Unter diesem Thron fließt das Wasser heraus. Das Lebenswasser kommt aus Gott heraus. Die Präsenz Gottes bringt dieses Lebenswasser heraus. Und auf beiden Seiten haben wir einen Baum, der Baum des Lebens, der 12-mal pro Jahr Früchte trägt. Es gibt eine dritte Stelle in der Bibel und die ist den meisten nicht so bekannt, aber sie beschreibt eine ähnliche Situation und zwar den Tempel. Und lasst uns gemeinsam zu Hesekiel 47 gehen. Hesekiel 47. Diese Vision ist nicht so bekannt und als ich diese Vision gelesen habe, hat sie mich wirklich sehr fasziniert. War jemand von euch schon mal am Toten Meer in Israel? Ich sehe einige. Das Tote Meer in Israel, wenn ihr dort seid, es hat kaum Leben dort. Weshalb? Es wird tot genannt. Das Salzwasser ist so hoch, der Gehalt an Salzwasser ist so hoch, dass man sich einfach hinlegen kann ins Wasser und man schwebt. Und das Problem ist, dass das Tote Meer keinen Ausgang hat. Das Wasser kommt dorthin und es bleibt dort. Und weil es so heiß ist, verdunstet es und es ist ein Dead End. Es ist in einer Wüste drin. Kaum Leben. Keine Fische. Und lass uns gemeinsam in Hesekiel 47 lesen, was Gott geplant hat, was damit passieren sollte. Hesekiel 47, 8 bis 9. Und wir haben hier das gleiche Bild. Der Tempel wird uns gezeigt und was aus diesem Tempel herausfließt. Hesekiel 47, 8 bis 9. Dies Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden. Und alles, was darin lebt und webt, wohin der Strom kommt, soll leben. Und es soll sehr viel Fische drinnen dort geben, wenn dieses Wasser dorthin gehen wird. Wenn dieses Wasser dorthin gehen kommt. Und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und Vers 12. Und an dem Strom werden an seinem Ufer auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen. Und ihre Blätter werden nicht verwelken und mit ihren Früchten hat es kein Ende. Und sie werden alle Monate neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei. Was für eine wunderschöne Vision. Hesekiel 47 spricht davon, dass dieser Lebenswasserstrom vom Tempel in das Tote Meer geht und dort das Tote Meer verwandelt. Die Wüste verwandelt in eine Landschaft voll mit Leben. Es wird Tiere geben, Fische, Natur. Der Tod wird verwandelt in das Leben. Wir haben jetzt diese Bilder vom Paradies. Und wir wissen, okay, das Paradies war mal, das Paradies kommt mal. Was hilft mir das jetzt? Ich lebe jetzt. Ich lebe nicht im Paradies dort. Ich lebe nicht in dem alten Paradies. Was hilft mir das Ganze? Ich brauche Hilfe und Hilfe jetzt. Hier. Das Problem ist, dass die Sünde diese Welt komplett zerstört hat. Ich habe vorgesagt, dass der blaue Planet 70% der Erdoberfläche Wasser hat. Wisst ihr, wie viel von diesem 70% Wasser Trinkwasser ist? Ganze 3% sind Süßwasser. 3%. Der Rest ist Salzwasser. Und das Problem ist auch, dass dieses Süßwasser ganz ungerecht verteilt ist. Ein paar Länder haben es, andere Länder haben es nicht. Wasser wird ein großes Problem sein in der Zukunft. 2 Milliarden Menschen haben heute keinen regelmäßigen Zugang zu Wasser. Letztlich kam ein Scheich aus Saudi-Arabien nach Bern und der Bundesrat hat dort mit denen über Verträge gesprochen, mit Erdöl und so weiter. Und danach hat der Bundesrat sie eingeladen, lasst uns eine Reise machen. Und sie sind gemeinsam nach Lauterbrunnen gefahren. Ich weiß nicht, ob ihr den Platz schon kennt, sind in den Bergen. Und das ist ein Platz, da ist eine Riesenkluft und von den Bergen fließt das Wasser in vielen Wasserfällen herunter ins Tal. Der Scheich kommt dort mit der ganzen Delegation hin. Und sie wollten eigentlich weitergehen, sie waren dort schon lange Zeit und sie wollten weiter zu Eiger, Mönch und Jungfrau. Und der Scheich bleibt einfach dort stehen. Sie ziehen an ihm und sie, nein, ich möchte hier noch bleiben. Und sie fragen ihn, weshalb fasziniert dich das Ganze? Dann sagt der Scheich, ja, ihr sagt, dass Saudi-Arabien so reich ist, weil wir so viel Erdöl haben. Aber hier ist wahrer Reichtum, Wasser. Wasser ist wahrer Reichtum. Im Orient ist Wasser ein Zeichen von Gnade, ein Zeichen von Reichtum. Wir haben viel Wasser, das stimmt in der Schweiz, und wir können dort wirklich dankbar sein dafür. Aber wie schaut es aus mit dem Lebenswasser? Wie schaut es aus mit dem geistlichen Wasser? Auch wir können geistlich und seelisch in einer Wüste leben, auch hier in der reichen Schweiz. Auch wir können hier in der Schweiz alleine sein, verlassen. Auch hier in der Schweiz können wir voller Kritiksucht sein. Wir können traurig sein. Schauen wir mal die Suizidrate an hier in der Schweiz. Das ist eine der höchsten nach Japan. Die 2 reichsten Länder haben die höchste Suizidrate. Wir fühlen uns nicht verstanden. Wir fühlen uns alleine. Geistliches Lebenswasser. Was machen wir damit? Ich habe Nach meinem Studium habe ich mit Adra Sri Lanka gearbeitet. Ich bin dort nach dem Tsunami hingefahren und ich habe dort 1,5 Jahre im Wiederaufbau von Sri Lanka gearbeitet. Und ich hatte an einem Abend wirklich einen sehr, sehr taffen Tag, einen sehr schweren Tag. Und ich wollte an einen Strand fahren, um den Abend dort zu verbringen. Und ich bin mit dem Hilux gefahren und bin dort so eine Mud Road, das ist so eine Lehmstraße, bin ich durchgefahren, durch den Dschungel hindurch, um an diesen Strand zu kommen. Und ich bin ein bisschen abseits gekommen und ich bin im Schlamm stecken geblieben. Was habe ich gemacht? Boah, ich habe Hilux, ich komme da easy durch. Das heißt, ich habe Gas gegeben. Und was passiert, wenn man mit dem Auto im Schlamm steckt und Gas gibt? Was passiert? Man bleibt stecken. Man geht immer tiefer hinunter rein. Und ich bin so tief runtergekommen, dass das Auto schon auf dem Boden war. Ich kam nicht mehr weiter. Keine Chance. Und ich weiß noch, ich bin rausgegangen aus dem Auto und ich habe gesagt, Mei, das kann nicht sein. Ich habe geschrien zu Gott und gesagt, lieber Gott, was ist das? Ich versuche dir hier zu helfen. Ich versuche dir zu dienen und dann sowas. Und wie häufig ist es, dass wir Menschen versuchen, aus eigener Kraft diese Welt zu retten. Und alles, was passiert ist, wir gehen tiefer und tiefer in den Schlamm hinein. Wir können das nicht alleine. Was schlussendlich passierte ist, aus dem Dschungel kamen dann drei Sri Lankesen. Die haben gesehen, dass ich dort stecken geblieben bin und haben mir geholfen mit Wagenheber, mit Steinen, mit Brettern. Und irgendwie so kam ich heraus. Das war ein Wunder. Wie gehen wir damit um, dass zurzeit kein Paradies auf dieser Erde ist? Dass wir so viel Leid erleben? Wo ist dieses Lebenswasser des damaligen und zukünftigen Paradieses? Wo ist die Präsenz Gottes, die mich berührt und erschafft? Wo ist das Lebenswasser? Wo ist dieser Lebensbaum, der mich heilt, mich von Krankheit befreit? Wo bist du, Gott, wenn es mir schlecht geht? Wie David im Psalm 57 schreibt, ich bin müde von Kummer und Sorgen. Auch ich brauche dringend jetzt Lebenswasser in meinem Leben. Und ich glaube, die Antwort liegt in Johannes 19, 33 bis 34. Lasst uns hier gemeinsam hingehen. Johannes 19, 33 bis 34. Ihr ahnt es schon, es ist die Kreuzigung von Christus. 19, 33 bis 34. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Schenkel nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit dem Speer in seine Seite und sogleich kamen Blut und Wasser heraus. Blut und Wasser zeigen uns zwei wichtige Aspekte des Todes des Herrn. Den erlösenden Aspekt auf der einen Seite, das Blut. Blut erlöst uns. Auf der anderen Seite das Wasser, das Leben, der lebensausteilende Aspekt, Wasser. Blut bildet eine Quelle für das Wegwaschen von Sünde. Und das Wasser bildet die Quelle des Lebens. Gleich wie im Paradies in der Vision von Hesekiel der Strom des lebendigen Wassers den Thron Gottes floss und die ganze Welt erfüllte, heilte, erfüllt das Wasser und Blut von Christus die Erde. Von diesem Berg Golgatha, das in diesem Moment ein Paradies war, weil die Präsenz Gottes da war, fließt das Wasser und das Blut auf diese Welt hinaus. Wie im Paradies gab es diesen großen Strom, der sich dann in vier Hauptströme aufteilt und die ganze Welt bewässert. Seine Botschaft, seine Kreuzesbotschaft ging von Golgatha hinaus und verwandelte den Tod in Leben. Genau gleich wie dieses tote Meer in das lebendige lebendige Meer verwandelt wurde, verwandelt Christus den Tod in das Leben. Das Wasser, das Blut hat die Kraft, uns lebendig zu machen. Der Sieg wurde überwunden. Der Sieg war da. Und Gott kann und möchte auch dein persönliches Leben heilen. Er möchte dich aus dem Tod in das Leben bringen. In Psalm 1 steht, glücklich ist der Mann, der Freude findet am Wort Gottes. Er gleicht einem Baum, der am Wasser steht. Mich berührt dieser Gedanke, weil ich immer dachte, das Paradies war mal und ist vielleicht näher als wir denken, aber es ist trotzdem noch weit weg. Aber in Christus kam das Paradies auf diese Welt. In Christus können wir bereits jetzt lebendig werden. Jesus ist bewusst, es ist immer dieses Now and not yet. Wir haben dieses Jetzt und noch nicht komplett. Aber wir können das Paradies schon heute kosten. Es ist schon da. Wie? Wir können Gott bei uns haben, wie im Garten Eden, mittendrin durch seinen Heiligen Geist. Paulus spricht zu dir in 1. Korinther 3,16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Das heißt, genau gleich wie im Paradies ist die Präsenz Gottes schon bei uns da. Durch den Heiligen Geist kann er in unserem Leben leben. Wir können auch jetzt schon Lebenswasser trinken, so viel wir wollen. Jesus spricht heute zu dir in Johannes 7,38. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Was ist mit dem Lebensbaum? Können wir dessen Früchte auch schon essen? Wer von euch hat gerne Früchte? Ich liebe Früchte. Mango, Kirschen, Mangostin, super. Können wir heute auch schon vom Lebensbaum die Früchte essen? Die beste Frucht, die wir heute schon zu uns nehmen können, ist die Frucht des Heiligen Geistes. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. All diese drei Punkte sind schon da für uns heute. Es ist so ein bisschen wie ein Marathon. Es gab jetzt Olympiade, ihr habt gesehen, dass dort viele rennen und ihr Bestes geben. Und in diesem Marathon hat es einen Anfang und ein Ziel. Das Paradies war, es wird einmal das Ziel, das Paradies geben. Aber wenn der Läufer rennt, dann gibt es dort auch verschiedene Verpflegungsstationen, wo man Wasser zu sich nehmen kann, eine Banane essen, ein Isostar. Und Jesus, bildlich gesprochen, der rennt mit uns mit, der ist bei uns. Auch wenn wir durch diesen Marathon des Lebens durchgehen, er rennt mit uns mit. Und es gibt das auch bei den Marathonläufern. Es gibt Leute, die uns ermutigen und mitrennen, Freunde. Jesus Christus ist bei uns. Das Paradies kam mit dem Tod Jesu auf diese Welt. Und das bedeutet Heilung. Heilung vom Tod, Heilung von der Sünde. Jesus heilt die Welt durch das Kreuz. Und er möchte dich auch persönlich heilen. Er möchte dein Leben vom Tod zum Leben bringen. Das Böse in dir zum Guten verwandeln. Und wenn wir das zulassen, verwandelt Gott uns zu einem Paradies für unsere Mitmenschen. Genau das, was ihr macht jetzt. Ihr möchtet das weitergeben, was ihr erlebt habt. Und hier schließt sich der Kreis. In Johannes 7, 37 bis 39, Johannes 7, 37 bis 39 lesen wir. Aber am letzten Tage des Festes, der höchste war, trat Jesus auf und rief: Wer durstig ist, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, aus dessen Innerstem werden Ströme lebendigen Lebens fließen. Wie die Schrift sagt, damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Wer von dem Wasser Gottes trinkt, von dem werden Ströme des lebendigen Geistes Wassers fließen. Wir werden Gottes Hände auf dieser Erde täglich zur Quelle gehen, täglich eine Quelle sein. Das war der theoretische Teil. Lasst uns zum Praktischen hinübergehen. Es sind ein paar Anwendungen von diesem Thema des Wassers. Die Frage ist, was nehmen wir mit aus diesem Wort Gottes? Was nehmen wir mit aus diesem Wasser? Was hilft uns dabei, dass wir in den nächsten Tagen, morgen, übermorgen, das Thema nicht in eine Box Gemeinde stellen und dann wieder vergessen? Was hilft uns dabei, uns an dieses Wort uns zu erinnern? Es sind drei praktische Anwendungen. Was sollten wir jeden Morgen tun als erstes? Ein Glas Wasser, danke Erich. Duschen kommt noch. Wir sollten beginnen mit einem Glas Wasser. Weshalb? Es reinigt uns. Und genau gleich, wie wir ein Glas Wasser trinken, weil wir durstig sind. Es ist auch spannend, dass ältere Menschen gar nicht merken, dass sie durstig sind. Und sie müssen trotzdem ein Glas Wasser trinken. Genau gleich sollten wir auch das Lebenswasser trinken. Lasst uns doch jeden Morgen, wenn wir ein Glas Wasser trinken, uns auch erinnern, hey, da gibt's auch noch ein anderes Wasser. Es gibt das Lebenswasser. Lasst uns gemeinsam ein Glas von diesem Lebenswasser trinken. David sagt in Psalm 42, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Genau gleich wie David können wir das jeden Tag beten. Der zweite Punkt, der gesagt wurde, normalerweise duschen wir auch jeden Tag, wir reinigen uns. Es ist ja spannend, in Hesekiel 47, dieses Wasser, dieses Lebenswasser reinigte das tote Meer. Und es gibt ein anderes Bild, das Naaman, der stieg ins Wasser hinab und wurde gereinigt von dem Wasser. Und wir alle kennen diese Wasseranwendung von Kneipp, wir kennen die Wasseranwendung von Ellen G. White. Mein Vater sagt mir zum Beispiel jedes Mal, wenn ich irgendeine Krankheit habe, irgendetwas, Junge, mach dir ein Fußbad, kalt und warm und das hilft dir auf alles. Es ist spannend, dieses Wasser. Ich war diese Woche auch schwimmen und in dem Moment, ich hatte wirklich einen schweren Tag, ich habe viel gearbeitet, ich habe geschwitzt, ich war geistlich auch geistig müde. Ich wage diesen Sprung ins Wasser und ich werde physisch gereinigt von all dem Schmutz, von dem Schweiß, von dem Dreck. Aber es macht auch etwas mit meinem Geist. Es verändert den Geist. Und genau gleich kann das Wasser Gottes uns reinigen. Es ist ja auch das Bild von der Taufe, dass Gott uns reinigen möchte von aller Last, die auf unseren Schultern liegt. Er möchte uns reinigen und frei machen, frei uns Leben geben, indem er uns vergibt. Lasst uns täglich, wie wir auch unsere Hände waschen, unseren Körper waschen, lasst uns täglich auch zu Gott gehen, dass er unsere Last, unsere Seele reinigt. Das Problem ist, wenn ich hier eine dreckige Hand habe, ich sehe das. Wenn ich eine dreckige Seele habe, das sieht niemand. Aber die Seele braucht auch Reinigung. Christus hat sein Werk begonnen, indem er den Tempel reinigte. Und ich denke, dass es auch wichtig ist, dass wir unseren Tempel reinigen. Wir können das nicht alleine. Christus muss es in uns tun. Lasst uns täglich zu Gott gehen und Vergebung unserer Seele erbitten. Der dritte Punkt. Wasser ist nicht unser. Und versucht das mal. Ihr trinkt am Morgen eben dieses Glas Wasser und dann geht ihr nicht mehr auf die Toilette den ganzen Tag. Versucht das mal. Denkt ihr, das geht? Ich denke, es geht nicht. Wir müssen auf die Toilette gehen und das Wasser auch wieder hinauslassen. Es ist ganz natürlich. Wir trinken Wasser und wir geben das Wasser wieder weiter. Wie sieht es aus in dem Lebenswasser weitergeben? Sind dort manchmal unsere Rohre ein bisschen verdreckt? Sind sie gestoppt? Geht das nicht mehr weiter? Sind die Leitungen verstopft? Weshalb? Angst, Scham, resigniert, keine Gelegenheit. Es beginnt mit einem Glas Wasser am Morgen, Lebenswasser trinken und einem sehr gefährlichen Gebet. Und das gefährliche Gebet lautet: Vater, gebrauche mich heute. Lass mich heute dein Zeugnis sein. Es funktioniert. Wir finden immer wieder Momente, in denen wir mit Menschen über Gott sprechen können. Diese drei Schritte: Wasser trinken, sich reinigen lassen und das Wasser weitergeben, sind drei Schritte, die die Frau am Samariterbrunnen ganz klar erkannt hat. Sie kam zu Jesus Christus hin, sie hat das Wasser getrunken. Sie hat sich reinigen lassen, sie hat ein Sündenbekenntnis gemacht vor Christus. Aber sie blieb nicht an dem Ort, sondern sie ging weiter und ging in die Stadt und hat Jesus Christus bezeugt. Ihr mögt sagen, ja, das ist nicht wirklich meine Sache. Ich kenne das sehr gut von Bern. Wir machen dort auch viele Missionsaktivitäten. Wir haben viele Menschen, die sagen, ja, lass das mal die anderen machen. Ich bin nicht dafür geeignet. Da gibt es andere, die das besser machen. Was wichtig ist, diese drei Punkte gehören zusammen. Und Christus sagt, es wird in einem Lied gesagt, God doesn't call the qualified, he qualifies the called. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Der Herr beruft nicht die Qualifizierten, sondern er qualifiziert die Berufenen. Wenn wir diesen Schritt ins Wasser tun, wird Gott mit uns sein. Er wird mit uns sein und das Meer wird sich öffnen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir auch ein Zeugnis sind. Es geht hier um Leben und Tod. Wirklich ewiges Leben kommt nur von Christus, unserem Erlöser. Wir können unseren Mitmenschen eine bessere Hoffnung geben. Wir können unseren Mitmenschen die alleinige Hoffnung geben. Wir können ihnen eine Vision, einen tieferen Sinn geben. Der Mensch hat eine tiefgehende, ungestillte Sehnsucht nach Sinn und Aufgabe. Wie viele Menschen heute kommen an die Street Parade, um dort Fun zu haben, um dort Sinn zu finden? Wie viele legen ihre Hoffnung da rein? Und am Abend danach sind sie traurig, sie sind alleine. Sie haben nicht das erhalten, was sie wirklich wollen. Satan versucht immer wieder, Menschen vorzustellen, dass das ist das wahre Glück. Und am Schluss werden sie enttäuschter. Das wirkliche Leben hat Christus alleine. Das wirkliche Wasser hat Christus alleine. Nichts anderes kann den Menschen mehr befriedigen, weder Reichtum, noch Ehre, Liebe, noch Vergnügung dieser Welt. Nichts. Wir haben in Bern jeden Monat einen Büchertisch und ich kann mich noch genau erinnern an ein Gespräch mit einem jungen Mädchen. Dieses junge Mädchen hat erzählt von ihrem Leben. Es ist spannend, wie sich diese Menschen einem fremden Menschen zum Teil öffnen. So, dieses Mädchen hat mir erzählt, sie hatte einen Wunsch, einen Glauben, eine Vision in ihrem Leben. Ich möchte einen guten Freund haben. Wenn ich diesen Freund haben werde, dann wird mein Leben glücklich sein. Dann werde ich zufrieden sein. Und dann mit verzweifelten Augen hat dieses Mädchen weitergesprochen und sie hat gesagt, ich habe den perfekten Freund, der hört mir zu, der versteht mich. Wenn ich ihn um Hilfe bitte, dann ist er da für mich. Und trotzdem habe ich weiterhin diese Leere in meinem Herzen. Das Lebenswasser alleine kommt von Gott. Augustinus von Hippo sagte, für dich, o Gott, hast du uns erschaffen. Und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Unser Herz ist unruhig, bis es ruht in Gott. Am Ende des Kapitels über die Frau am Jakobsbrunnen spricht Ellen G. White von einem Geheimnis. Ich zitiere: Wer von dem Wasser des Lebens getrunken hat, wird selbst zu einer Quelle des lebendigen Wassers und weckt bei anderen den Wunsch, ebenfalls von diesem Wasser zu trinken. Das ist die wahre Lebensfreude. Täglich zur Quelle gehen und täglich eine Quelle zu sein. Ich habe jetzt Durst. Amen.